Deutschlandfunk. Kontrovers.
Im Studio ist Tobias Armbruster. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie mit dabei sind an diesem Montagmorgen. In welchem Land leben wir eigentlich? Viele Menschen fragen sich das seit dem Anschlag von Halle am vergangenen Mittwoch. Dabei war das, was da in Halle passiert ist, nur das vorerst letzte Anzeichen für die wachsende Gefahr des Terrors von rechts bei uns in Deutschland. Davor gab es den Mord an Walter Lübcke, es gab die Mordserie des NSU und es gab darüber hinaus unzählige Angriffe und Attacken von Rechtsextremen. Viele davon werden in den Nachrichten bei uns schon gar nicht mehr erwähnt. Wie groß ist die Gefahr also und wie sehr ist diese Gefahr der deutschen Öffentlichkeit bekannt? Welche Rolle spielt sie in unserem Alltag und woher kommt dieser Hass? Und vor allem, reichen die Mittel unserer Sicherheitskräfte aus, um diesem Terror zu begegnen? Der Terror von rechts, was ist zu tun? Das ist die Frage, um die es in den kommenden 1,5 Stunden hier im Deutschlandfunk gehen wird. Und zwar in der Diskussion mit diesen Gästen. Irene Mihalic ist mit dabei, die innenpolitische Sprecherin der Grünen. Schönen guten Morgen, Frau Mihalic.
Guten Morgen.
Ich begrüße Hajo Funke, er sitzt auch mit in der Runde, Extremismusforscher und Politikwissenschaftler. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Und Rainer Wendt ist uns zugeschaltet aus München. Rainer Wendt, der Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft. Guten Morgen, Herr Wendt.
Guten Morgen, hallo.
Wir wollen diese Fragen rund um den rechten Terror natürlich auch mit allen diskutieren, die uns heute Morgen zuhören. Schreiben Sie uns eine E-Mail an kontrovers@deutschlandfunk.de. Oder rufen Sie uns an auf der kostenfreien Rufnummer 00800 4464 4464. Noch einmal, das ist die 00800 4464 4464. Und einige von Ihnen haben das heute Morgen schon gemacht. Hören wir uns an.
Guten Morgen, Hans-Jürgen Hödmann, Hannover. Dass zu diesem Thema in Deutschland nichts passiert, zeigt ja allein, dass diese Sendung bereits vor wenigen Monaten stattgefunden hat und also außer viel Reden nichts weiteres stattfindet, keinerlei Maßnahmen. Und dass von einem Herrn Seehofer, außer einem Geschwafel, das er vor sich hin stottert, nichts weiter zu erwarten ist, ist doch auch ziemlich klar.
Fielitz aus Berlin, guten Tag. Was ist zu tun? Es laufen jetzt die üblichen Betroffenheitsrituale. Und gleichzeitig kann man lesen, dass diesen Initiativen, die sich gegen rechts wenden, die Mittel gekürzt werden.
Weingärtner Nürnberg. Ja, ist denn Terror von rechts schlimmer als Terror von links oder Terror von Islamisten? Also Sie sollten fragen, was kann man gegen Terror tun? Und was mir in der Debatte überhaupt nicht gefällt, ist, dass schon wieder das Ganze, was in Halle passiert ist, nur dazu benutzt wird, um die AfD zu diskreditieren. Das finde ich unmöglich.
Wittmann aus Berlin-Mitte, das erste gehört die AfD, sofort verboten. Und zumindest die Leute vom Verfassungsschutz überprüft und bestimmten, muss ich sagen, Leuten, die wie Polizisten oder Journalisten, auch beim Deutschlandfunk, die AfD im Geheimen verherrlichen, einfach in die hinterste Reihe geschoben.
Frühwald, München. Also wenn ein einzelner Verwirrter das macht, können Sie doch nicht sagen, dass alle Deutschen so sind. So wird das aber immer suggeriert. Zweitens, es liegt auch nicht an Fehlinformation oder zu wenig Information. Um ehrlich zu sein, mir hängt das Thema Holocaust schon zum den Ohren raus. Ich bin damit übersättigt und kann es nicht mehr hören. Drittens, das Leben ist nicht sicher.
Soweit also die Ansichten und Meinungen einiger unserer Hörerinnen und Hörer an diesem Montagmorgen. Frau Mihalic, vielleicht greifen wir mal diese letzte Hörerin da auf, die ja ein Gefühl beschreibt, was möglicherweise einige haben. Besteht da die Gefahr, dass nach solchen Anschlägen wie den wir letzte Woche erlebt haben, besteht da die Gefahr der Übertreibung? Übertreiben es da Politiker mit ihren Forderungen und Maßnahmen gleich wieder?
Also das würde ich in der Konsequenz auf jeden Fall verneinen. Also man kann natürlich nicht darin übertreiben, wenn man das Problem des Rechtsterrorismus beschreibt oder wenn man darauf hinweist, dass Rassismus und Antisemitismus eben auch weit verbreitet in unserer Gesellschaft sind und halt eben über die Radikalisierung solche Täter zu solchen schrecklichen Taten motivieren können. Und man kann auch nicht darin übertreiben, darauf hinzuweisen, dass sich unsere Sicherheitsbehörden, aber auch die Zivilgesellschaft insgesamt da noch viel besser besser aufstellen muss, um halt eben solchen Tendenzen, solchen Extremismen in unserer Gesellschaft zu begegnen und vor allen Dingen auch die Sicherheitsbehörden an ihre Aufgabe zu erinnern, da also tatsächlich auch für unseren Schutz zu sorgen und ihre Analysefähigkeit in diesem Bereich zu verbessern. Also ich finde, das kann nicht übertrieben werden, weil solche Taten uns wirklich mitten ins Mark treffen, ja, und auch wirklich ja demokratiegefährdend insgesamt sind.
Müssen die Sicherheitskräfte in Deutschland daran erinnert werden?
Die Sicherheitskräfte in Deutschland leisten meiner Ansicht nach eine gute Arbeit im Kern. Ja, allerdings stellen wir schon seit geraumer Zeit, seit vielen, vielen Jahren fest, dass es wirklich bei der Analysefähigkeit mangelt auf der Seite des Rechtsterrorismus. Und dass verschiedene Strukturen, verschiedene Bezüge zueinander, die Täterinnen und Täter in diesem Kontext haben und Netzwerke, über die wir da sprechen, internationale Verbindungen, dass die einfach nicht gut genug ausgeleuchtet sind, sodass wir eigentlich Stand heute sagen müssen, eigentlich wissen wir gar nicht so genau, mit was für einem Phänomen konkret wir es zu tun haben und eigentlich wissen wir gar nicht so genau, welche Täterinnen und Täter zu solchen Taten motiviert werden können. Also alles, was ich über das Thema Rechtsterrorismus, Rechtsextremismus weiß, weiß ich nicht von den Sicherheitsbehörden, sondern von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und engagierten Journalisten oder von Akteuren aus der Zivilgesellschaft.
Rainer Wendt, Sie sind mit dabei als Vertreter der Polizei, sozusagen als Vertreter der Sicherheitsbehörden hier bei uns heute Morgen in dieser Sendung. Haben die Behörden in Deutschland ein Problem mit dem Terror von rechts?
Ich will mal zunächst mit den Kolleginnen und Kollegen aus Halle beginnen, die alarmiert wurden und zu diesem Einsatz gefahren sind und sich anschließend tagelang Kritik anhören müssen, wo sie versagt hätten. Die waren in wenigen Minuten am Einsatzort, haben sich als Streifenwagenbesatzung, im Übrigen nicht als Spezialeinheiten, sofort dem Täter in den Weg gestellt und haben auch sich dort einen Schusswechsel geliefert. Das heißt, sie waren in unmittelbarer Lebensgefahr. An der Bereitschaft also, gegen diese Phänomene zu kämpfen, gibt es nirgendwo in der Polizei einen Zweifel. Aber Sie haben recht, was die Ausstattung angeht, was die Möglichkeiten, auch die technischen Möglichkeiten angeht, übrigens auch die rechtlichen, da gibt es schon noch erhebliche Optimierungspotenziale und genau über die darf man sprechen. Und ich stimme Frau Mihalic ausdrücklich zu, da gibt es nichts zu übertreiben, weder was die Bekundungen der Anteilnahme angeht, die fand ich sehr angemessen, als auch was die Forderungen angeht. Darüber muss man politisch streiten dürfen.
Wir hatten allerdings auch diese Hörerin, die haben wir auch gerade gehört, die gesagt hat, jetzt geht das schon wieder los. Wir hatten ähnliche Sendungen schon vor wenigen Monaten. Im Grunde wird immer wieder über dieses Thema gesprochen, Terror von rechts und die wachsende und unbekannte Gefahr, die sich dahinter verbirgt. Aber es tut sich erstaunlich wenig. Stimmen Sie dem zu?
Nein, dem stimme ich nicht zu. Ich stimme dem auch nicht zu, der vielfach kolportierten Sichtweise, dass sozusagen nach dem NSU-Debakel, ein Debakel war es für die Sicherheitsbehörden ohne Zweifel, nichts passiert ist. Das ist ja ein Eindruck, der gerne vermittelt wird. Die Sicherheitsbehörden haben viele Veränderungen vorgenommen, auch und gerade der Verfassungsschutz. Er hat die Informationssteuerung zentralisiert, die Informationsübermittlung im Verfassungsschutzverbund erheblich verbessert und viele andere Dinge mehr. Da ist also beileibe nicht nichts passiert, sondern schon eine ganze Menge. Aber man kann natürlich mit mehr Technik, mit mehr Personal erheblich auch mehr bewirken. Das geschieht zurzeit auch, aber es ist natürlich schwierig, das alles in kurzer Zeit aufzubauen.
Wir müssen sprechen über die Ursachen von dem, was wir da erleben. Hajo Funke ist mit dabei, Extremismusforscher, Antisemitismus-Experte. Herr Funke, was sagen Sie, woher kommt dieser Hass, dessen Auswüchse wir da in Halle erlebt haben?
Es gibt einen Teil der Bevölkerung, einen geringen Teil, der für so etwas empfänglich ist. Aber was sich ungeheuer verändert hat, ist, wie dieser Resonanzraum von Bewegungen von ganz weit rechts ins Schwingen gebracht worden ist und zu Ressentiments sich verwandelt hat. Und auch zur Bereitschaft zur Gewalt. Und ich sehe das insbesondere seit dem Jahr 2014, also weit vor der Flüchtlingsdebatte der Jahre 2015 und 2016, durch das Auftreten von Pegida mit dem Rassisten Bachmann an der Spitze und durch Hogesa, ein Hooligans gegen Salafisten genannt, die im Übrigen in Köln die Polizei in die Flucht geschlagen haben. Also ein großer Mangel in der operativen Taktik der Polizei. Und solche Phänomene Phänomene 2014 sind Fanale für die rechtsextreme Szene, zu sagen, jetzt ist Zeit zuzuschlagen. Und wir haben damals einen Aufwuchs von Gewaltzahlen und das hat sich am 1. September des letzten Jahres wiederholt, als Höcke und andere von der AfD zusammen mit Rechtsextremisten vor Ort, pro Chemnitz nämlich, und gewalttätigen, bekannten gewalttätigen Hooligans gemeinsame Sache gemacht haben. Das ist so ungeheuerlich. Das ist das erste Mal seit 1949, dass eine Bundestagspartei sich dazu hergibt.
Mhm. Welche Rolle, sagen Sie, spielt die AfD hier in dieser Entwicklung?
Eine ganz prekäre, denn das, was man geistige Brandstiftung nennt, das, was man Mitverantwortung nennen kann, das ist dann gegeben, wenn große Teile der Partei, insbesondere im ostdeutschen Raum, sich gegen alle größeren ethnischen und religiösen Minderheiten wenden und sagen, die gehören nicht hierher oder müssen abgestraft werden, wie auch immer. Und da will ich doch noch einmal Björn Höcke zitieren, der in seinem Buch programmatisch gesagt hat, dass alle Kulturfremden, also alle Asiaten, alle Afrikaner, das Land zu verlassen haben, wenn sie an der Macht sind, durch ein Remigrationsprojekt. Und dass dies mit wohltemperierter Grausamkeit, das heißt mit sadistischer Entschiedenheit, so übersetze ich, das zu tun sei. Und das ist ungeheuer. Und das ist antidemokratisch. Und so hat es auch das Bundesverfassungsschutzamt in einem ausführlichen und guten Gutachten beschrieben als verfassungsfeindlich.
Jetzt gab es ja in Deutschland schon immer eine Entwicklung, dass es Politiker gab, auch Parteien gab, die durchaus Positionen am rechten Rand vertreten haben. Was heute die AfD ist, das war möglicherweise vor 20, 30, 40 Jahren die sogenannte Stahlhelm-Fraktion innerhalb der CDU. Man hat sowas in den letzten Jahrzehnten immer wieder gehört. Es ist eigentlich in der Bundesrepublik ja nichts Neues. Oder hat sich da etwas verschoben?
Natürlich ist es spezifisch und neu. Der Stahlhelm-Flügel mit Dräger und anderen wurde sozusagen gebunden durch die liberalen, konservativen und katholischen Kräfte innerhalb der CDU. Es war schlimm genug, was Dräger ich will nichts mehr mit der NS-Vergangenheitsaufarbeitung zu tun haben, gesagt hat. Er hat heftige Konflikte mit der damaligen Bundestagspräsidentin Süßmuth geliefert und sie gesagt, hören Sie auf damit. So, Sie haben recht. Aber es ist gebunden und rückgebunden an eine Partei, die das dann wieder moderiert hat. Und das haben wir jetzt nicht. Wir haben eine Partei, die sich innerhalb von 4 Jahren, die AfD nämlich, Zug um Zug, Parteitag für Parteitag radikalisiert hat.
Frau Mihalitsch, was meinen Sie, wie ist mit der AfD umzugehen?
Naja, diese fortlaufende Radikalisierung der AfD beobachten wir halt eben auch im Parlament. Ja, also das, was zum Beispiel der gemeinsame ideologische Nährboden verschiedenster Täter ist. Ja, also was antisemitische oder auch rassistische Ideologien betrifft, die solche Täter zu Straftaten, zu solchen schweren Straftaten motivieren. Solche Sichtweisen finden wir auch bei Politikerinnen und Politikern der AfD wieder. Und zwar mitten in unserem Parlament. Und insofern nimmt die AfD da eine sehr, sehr schwierige Rolle ein. Nach außen distanziert sie sich immer von solchen Gewalttaten, wenn sie denn passieren. Aber sie bereitet selbstverständlich mit ihrer Sprache und auch mit ihrer Art, Politik zu machen, mit ihrer Ausgrenzung, mit ihrem Rassismus, bereitet sie natürlich den ideologischen und auch politischen Nährboden für solche Attentäter, die sich dann halt eben dazu motiviert fühlen, solche schweren Straftaten zu begehen.
Mhm. Nun ist die AfD die größte Oppositionspartei im Deutschen Bundestag, von sehr vielen Menschen gewählt. Müssen wir nicht eigentlich sagen, es ist etwas Gutes, dass solche Meinungen auch offen im Bundestag vertreten werden? Das ist gelebte Demokratie und dass sie nicht außerhalb des Bundestages versteckt werden.
Rassismus und Antisemitismus sind keine Meinungen. Ja, also das sind keine Meinungen, die etwas im demokratischen Diskurs in irgendeiner Art und Weise verloren hätten. Und wir kennen ja nicht nur diese Funktion der AfD sozusagen über ihre Sprache oder über ihre parlamentarische Arbeit oder über ihre Parteiarbeit Hilfestellung zu leisten oder sozusagen den Nährboden zu bereiten, sondern es gibt ja auch direkte Personenzusammenhänge zwischen extremen Rechtsextremisten und zwischen Abgeordneten der AfD zum Beispiel, ja, also der Chef der identitären Bewegung in Deutschland ist Mitarbeiter eines AfD-Abgeordneten. Und so lassen sich noch weitere Personenzusammenhänge herstellen zwischen Funktionären, Politikerinnen und Politikern der AfD und Akteuren der extrem rechten Szene. Und das lässt sich meiner Ansicht nach auch auf Seiten der AfD nicht verleugnen, dass es da direkte Zusammenhänge gibt. Und das macht es natürlich mit Blick auf diese Partei umso problematischer.
Rainer Wendt, wo sehen Sie die Ursprünge dieses Hasses, die Ursprünge dieser Gewaltbereitschaft?
Ich glaube nicht, dass man hier monokausal rangehen darf. Da gibt es viele, viele Dinge, Zukunftsängste, Existenzängste und was da alles zusammenkommt. Aber ich will mal ein Wort noch zum Thema AfD sagen. Ich habe hier den politischen Parteien keinen Nachhilfeunterricht zu geben. Aber schauen Sie, der bisherige Umgang hat jedenfalls dazu geführt, dass sie immer stärker, immer frecher werden und auch immer bessere Wahlergebnisse erzielen. Mir gefällt das nicht und deshalb ist es Aufgabe der politischen Parteien, dafür zu sorgen, dass sich das ändert. Aber wie gesagt, Nachhilfeunterricht habe ich da nicht zu erteilen, aber meine Kolleginnen und Kollegen erleben diesen Hass tagtäglich auf den Straßen. Die Gewaltbereitschaft auch und insbesondere aus der rechten Szene ist dramatisch gewachsen. Das Bundesamt für Verfassungsschutz spricht von etwa 24.000 Rechtsextremisten, die Hälfte davon gewaltbereit. Das ist eine Menge an Menschen und das sind nur die, die wir kennen. Ich glaube, die Dunkelziffer ist noch erheblich höher.
Herr Wendt, welchen Umgang wünschen Sie sich von den anderen Parteien denn mit der AfD?
Und einen, der im Ergebnis dazu führt, dass die AfD kleiner wird.
Und wie soll das gehen?
Naja, ich glaube, dass wenn die Historie aus der Sprache genommen wird und die Abgrenzung einem politischen Dialog weicht, dann könnte das eher gelingen. Denn so schlau sind die ja gar nicht, dass sie so viele Stimmen auf sich vereinigen können. Das ist eigentlich nur Stimmung, aber da steckt keine politische Substanz dahinter.
Herr Funke.
Ja, das kann ich nur ergänzen. Ich finde es wichtig, dass jetzt im Wahlkampf in den letzten zwei Wochen in Thüringen beispielsweise tatsächlich diese Wut, diese Enttäuschung, die Erfahrungen der Treuhand, die im Hinterkopf sind, von den etablierten demokratischen Parteien in ihrer ganzen Unterschiedlichkeit angesprochen werden. Und so diejenigen, die noch nicht klar sind, dass sie diese dort vor allem sehr rechtsextreme Partei AfD wählen wollen, zurückzuholen. Das Angebot ist ja sehr vielfältig. Von den Grünen, Frau Michalis sitzt neben mir, bis zu den Linken, vor allem unter dem Ministerpräsidenten Ramelow, der sich Zeit der Wende in Thüringen für die Interessen dieser Leute, die da zum Teil von der Treuhand nicht gut behandelt worden sind, kümmert, bis zur SPD und zur CDU. Und dann wird was draus, nicht? Und das, ich sehe das zunehmend. Ich sah es in Brandenburg, wenn auch da etwas verzögert durch den dortigen Spitzenkandidaten. Ich sehe es auch mit Kretschmer in Sachsen. Das heißt, man kann einen beträchtlichen Teil der Wähler und Anhänger rüberholen.
Die Frage stellt sich doch nur, wenn wir uns jetzt so jemanden angucken, wie diesen Stefan B., den Täter von Halle. Der wurde ja im Laufe seines Lebens zu dieser radikalen Person. Die Frage, die sich doch viele Menschen jetzt stellen, ist, woher kommt, wo ist dieser Nährboden für diese Entwicklung? Gut, radikalisiert werden Menschen ja normalerweise, korrigieren Sie mich, wenn ich da falsch liege, aber im Jugendlichen, im Erwachsenenalter. Wo fängt sozusagen die Wegmarke an, an der sich die Frage stellt, werde ich radikal oder bleibe ich gemäßigt?
Herr Wendt hat ja davon gesprochen, dass es keinen monokausalen Weg gibt. Völlig richtig. Und von Stefan B. wissen wir noch wenig. Wir wissen mehr von Stefan Ernst, dem Mörder von Lübcke. Das heißt, es gibt ganz unterschiedliche Tätersozialisationen, wenn man so sagen will. Und derjenige, der
Henriette Reker mit einem Messer ermorden wollte, hat wiederum eine andere Sozialisation. Und es sind verschiedene Faktoren. Und bei ihm, bei diesem Stefan B., ist es eine labile Grundstruktur, aber auch ein Milieu im Elternhaus und in der Umgebung, die antisemitisch ist.
Sie können uns weiterhin anrufen auf der kostenfreien Rufnummer 00800 4464 4464 oder schreiben Sie in eine E-Mail an kontrovers@deutschlandfunk.de. Das hat unter anderem Bernd Klawitter gemacht. Er schreibt: Ich bin Jahrgang 1948. Gehöre also zur Nachkriegsgeneration und habe noch nie so viel Hass gelesen und gehört. Etwas bleibt. Die Frage, wie konnte es so weit kommen? Nie wieder, war eigentlich die Vorgabe. Ulrike Nöth schreibt uns: Solange die kleinen Kinder auf dem Schulhof als Schimpfwort Du Jude schreien, läuft doch etwas schief. Als erstes müssen wir bei der Bildung und Information beginnen, nicht nur bei Schülern, sondern auch bei den Eltern. Leider hat ein großer Teil unserer Gesellschaft vor lauter Konsum keine Gedanken mehr für Bildung und Wissen. Elch Johansen meint, es sind Zustände, die an die Weimarer Republik erinnern. Die Arroganz der etablierten Parteien lässt viele, zu viele Menschen auf der Strecke. Ungeliebte Parteien entstehen und oder bekommen Zulauf. Und dann ist da noch diese E-Mail von Olaf Schäfer. Er schreibt: Der Fisch stinkt wie immer vom Kopf. Ich nenne hier nur Horst Seehofers Äußerung von 2011. Er wolle das deutsche Sozialsystem bis zur, Zitat, bis zur letzten Patrone vor den Einwanderern sichern. Wenn er und seine Parteikollegen jetzt Krokodiltränen weinen, weil die ganz Dummen die Worte in Taten umsetzen, dann ist das unredlich, meint Olaf Schäfer. Ich habe es schon gesagt, Sie können auch weiterhin anrufen auf der kostenfreien Rufnummer 00800 4464 4464 und das hat unter anderem Herr Kretschmann gemacht. Ihn haben wir jetzt in der Leitung. Schönen guten Morgen, Herr Kretschmann.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Herr Kretschmann, was können Sie beitragen zur Diskussion?
Ja, also ich würde gerne ein paar Punkte nennen, wo ich denke, dass das passieren muss und dann eine Frage noch in die Runde stellen. Und zwar einmal glaube ich, dass es um Medienkompetenz geht, weil die Radikalisierungsprozesse vor allen Dingen über die neuen Medien stattfinden, in sogenannten Blasen, wie man das so schön immer nennt, bis hin zum Darknet haben wir alles dabei. Da muss was passieren, da müssen wir drüber reden, da müssen wir gesellschaftlich aufmerksam sein, da muss in den Schulen was passieren, da muss im Jugendhilfebereich was passieren etc. pp. Dann muss es einen gesellschaftlichen Diskurs geben, der tiefer geht, nämlich die Frage danach, wieso wird eigentlich, erleben wir gerade einen steigenden Narzissmus, der offensichtlich gekränkt ist und darauf sozusagen in Abwertung gegenüber anderen reagiert. Und das nächste wäre sozusagen die Verantwortung der Politik klarzumachen, was Tabu ist. Und da sind mir zu viele Tabus in den letzten Jahren wieder gebrochen worden. Wir reden immer von Political Correctness von der rechten Seite, die dann immer sagen, ja, ihr seid ja immer nur, man darf ja nicht mehr sagen und so weiter. Ja, bestimmte Sachen sollte man auch nicht mehr sagen dürfen. Und da ist auch eine Grenze angesagt, nämlich in dem Moment, wo es menschenverachtend wird. Und da muss ich dann den vorher vorgetragenen Leuten recht geben. Auch ein Herr Seehofer hat dort Feuer gelegt und die AfD tut es die ganze Zeit weiter. Und da ist die Politik gefragt und ganz klar zu sagen, hier ist eine Grenze. Und es ist auch eine Grenze, wo ich mitlaufe und wo ich mitmache, um meinen Frust abzulassen. Und die Frage in die Runde wäre, ist es nicht auch so, dass wir das bis tief in die Mitte der Gesellschaft haben, dass es eine Verunsicherung durch neue Medien und auch durch den Diskurs, der dort stattfindet, passiert, der dazu führt, dass Menschen alles in Frage stellen, aber keine Antworten suchen, jedenfalls keine leichten, also keine differenzierten suchen. Menschen dazu neigen, alles in Frage zu stellen und immer dahinter irgendwas anderes vermuten. Und wenn ich jetzt sozusagen auf den Attentäter in Halle zurückkomme, dann kommt da die klassische Verschwörungstheorie, hinter allem stecken die Juden, völliger Schwachsinn, ne? Aber es ist ein Erklärungsmuster für komplizierte, schwierige Auseinandersetzungen, wo am Ende irgendeine Gruppe für schuldig erkannt wird. Die sind schuld an allem. Einmal sind es die Geflüchteten, einmal sind es die Wohnungslosen, einmal sind es die Arbeitslosen, dann sind es wieder irgendwie die Juden und so weiter und so fort. Immer wieder taucht das Thema auf und darauf wird Politik gemacht, populistische. Und die Frage wäre halt einfach, fördert diese Art, wie wir heute Medien konsumieren, wie wir heute aber auch gleichzeitig eine Gesellschaft haben, die sehr stark auf Leistung orientiert ist, es nicht genau diese Form von Menschenverachtung, weil wir nämlich die ganze Zeit irgendwie immer denken, wir müssten besser sein als der andere. Mhm. Und wenn wir nicht besser sind als der andere, dann sind wir sozusagen schlecht. Und das ist totaler Schwachsinn. Und das ist ein Thema, wo ich glaube, das ist psychologisch hochspannend, weil das erleben wir nicht nur in Deutschland und nicht nur am Rändern, sondern mitten in der Gesellschaft bis hin zu Führungsspitzen wie Trump und Co.
Herr Kretschmann, Sie haben da einige sehr interessante Punkte erwähnt und diese Frage nach der Medienkompetenz unserer Gesellschaft, nach der Verunsicherung, die da möglicherweise verursacht wurde, die gebe ich zunächst mal weiter an Rainer Wendt von der Deutschen Polizeigewerkschaft. Was wäre Ihre Antwort, Herr Wendt?
Ich finde, es ist eine berechtigte Frage, wie gehen wir eigentlich beispielsweise mit sozialen Netzwerken um? Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, wie können wir denjenigen auf die Spur kommen, die in irgendwelchen Chats unterwegs sind, die verschlüsselt sind und die wir nicht auf dem Schirm haben, so wie das bei dem Attentäter von Halle der Fall gewesen ist. Was das Erste angeht, im Internet darf es keine rechtsfreien Räume geben. Ich habe beispielsweise das sogenannte Netzwerkdurchsetzungsgesetz für einen fatalen Fehler gehalten, halte es immer noch für einen fatalen Fehler, denn im Internet, auch und gerade in den sozialen Netzwerken, muss schlicht und ergreifend das Strafgesetzbuch gelten. Das gilt für Bedrohungen, für Beleidigungen, für viele andere Dinge, die dort ausgesprochen werden. Ich selber probiere das gelegentlich aus, wenn ich in Kommentarleisten beleidigt werde. Und ich darf Ihnen sagen, das funktioniert sogar. Wenn die Staatsanwaltschaft eine Anzeige kriegt, dann reagiert die auch. Die Staatsanwaltschaften und die Gerichte müssen nur so ausgestattet sein, dass sie dort auch wirksam Strafverfolgung betreiben können. Denn die Delikte sind alle identifiziert, sie sind im Strafgesetzbuch vorhanden und die müssen nur wirksam verfolgt werden. Und das darf man nicht irgendjemandem überlassen, sondern das muss der Staat schon selber tun. Und was diese geschlossenen, diese verschlüsselten Chaträume im Internet angeht, in denen sich Gruppen und einzelne Personen da radikalisieren und sich gegenseitig hochschaukeln, da sagen sowohl die Staatsschutzbehörden der Polizei als auch die Verfassungsschutzbehörden, hier fehlt es an den gesetzlichen Grundlagen, dort genauer hinzuschauen. Das ist eine politische Entscheidung, das muss die Politik regeln.
Herr Wendt, wenn wir uns dann mal die vielleicht die etwas jüngeren Menschen bei uns in Deutschland anschauen, vielleicht auch nicht unbedingt diejenigen, die uns hier heute Morgen zuhören, sondern die vielleicht, wenn sie keine Herbstferien haben, noch in der Schule sitzen. Was haben Sie denn für einen Eindruck, wie kommt das bei denen an, bei Kindern und Jugendlichen? Bekommen die das mit, dass es da möglicherweise bestimmte Grenzen im Internet gibt, die man nicht überschreiten sollte?
Ja, das hängt davon ab, wie hoch die Medienkompetenz entwickelt ist. Und insofern lag Ihr Zuhörer ja auch genau richtig, dass er nämlich sagt, diese Kompetenzen, die muss man im Elternhaus bzw. in der Schule erwerben. Da ist noch sehr viel Luft nach oben. Die Sicherheitsbehörden sind auch erst am Ende einer langen Kette von Fehlentwicklungen, treten die erst auf den Plan. Die Ursachen werden viel früher gelegt.
Frau Mihalic.
Ja, an den letzten Satz von Herrn Wendt würde ich gerne anknüpfen, weil er nämlich die Situation wirklich zutreffend beschreibt. Also die Sicherheitsbehörden kommen ja immer nur dann sozusagen zum Zuge, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Und Herr Kretschmann hat ja die Frage gestellt nach der Medienkompetenz und nach der Bildung. Und daran knüpft ja auch Frau Nöth an, wenn sie zum Beispiel feststellt, dass auf dem Schulhof der Ausspruch "Du Jude" als Schimpfwort gilt. Also wenn sozusagen Kinder, Jugendliche offensichtlich überhaupt gar keine Ahnung mehr davon zu haben scheinen, wie gewisse Dinge einfach wirken oder was eigentlich Antisemitismus ist oder was rassistisch ist zum Beispiel. Und das führt uns natürlich dazu, dass wir nicht nur Sicherheitsbehörden gut ausstatten müssen und auch in ihren Kompetenzen stärken müssen, um Straftaten aufzuklären, sondern insbesondere auch zivilgesellschaftliche Bildungsträger oder die sich halt eben auch gegen Rechtsextremismus engagieren. Die kämpfen seit Jahren für eine auskömmliche finanzielle und strukturelle Ausstattung, müssen sich aber von einem Haushaltsjahr zum nächsten hangeln. In diesem Bundeshaushaltsentwurf gab es sogar noch die Absicht, die Gelder zu kürzen für demokratiefördernde Projekte. Das ist Gott sei Dank nach dem Anschlag von Halle jetzt wieder revidiert worden. Aber es beschreibt einfach die Not. Und wenn eine Lehrerin zum Beispiel nicht weiß, was sie einem Schüler antworten soll, der im Netz komische Beobachtungen macht oder da zum Beispiel Feststellungen trifft, die irgendwie seiner Ansicht nach nicht in Ordnung sind, weil es zum Beispiel ja auch gar keine Bildungsmaterialien gibt, um vielleicht auch mit Schülerinnen und Schülern darüber zu reden, also sie darüber aufzuklären, dann ist das ein ganz, ganz gravierendes Manko, mit dem wir es hier zu tun haben. Und es zeigt einfach auch, dass wenn wir Prävention machen wollen im Bereich Rechtsextremismus, dass wir dann insbesondere die Bildungsträger, zivilgesellschaftliche Organisationen, die Akteure in diesem Bereich wirklich verlässlich mit finanziellen Mitteln, aber auch strukturell ausstatten müssen.
Was machen wir denn mit dem Hass, der sozusagen im Internet schon präsent ist? Hassbotschaften, Hasskommentare. Herr Wendt hat schon genannt seine Kritik am Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Es gibt jetzt heute wieder die Forderung, da müssen die Kompetenzen der Sicherheitsbehörden ausgeweitet werden. Es muss möglich werden, auch Messenger-Dienste zu überwachen. Tun die Politiker in Deutschland, tut vor allen Dingen die Bundesregierung da zu wenig, um sozusagen das, was im Internet passiert, an Hassbotschaften genauer zu überwachen und zu reglementieren?
Also Strafverfolgung muss da natürlich selbstverständlich stattfinden und das ist ja überhaupt gar keine Frage. Aber diese Forderungen, die jetzt auch in Bezug auf Halle wieder aufgetreten sind, was zum Beispiel die Überwachung verschlüsselter Kommunikation angeht und dergleichen, diese Forderungen sind ja alle nicht neu. Die werden ja regelmäßig nach solchen Ereignissen aufgerufen. Nur da muss man einfach mal sagen, so weit sind wir eigentlich noch gar nicht. Ja, also wenn wir nicht wissen, wessen Kommunikation wir eigentlich überwachen, machen wollen, ja, dann nützen einem ja auch die schärfsten Sicherheitsbefugnisse nichts oder dann nützen einem auch die schärfsten Eingriffsbefugnisse nichts. Und genau an diesem Punkt sind wir ja gerade eben noch nicht. Es mangelt einfach an der Analyse der Netzwerkstrukturen im Bereich des Rechtsterrorismus. Und solange wir nicht wissen, wer da die Akteure sind und wer da mit wem zu tun hat, gibt es auch niemanden, den man da überwachen kann. Deswegen muss ja gerade die Analysefähigkeit so dringend verbessert werden.
Herr Wendt, sehen Sie das genauso?
Nein, ich muss Frau Mihaljevic an einer Stelle recht geben. Die Analysekompetenzen muss man in der Tat verstärken, auch und gerade in diesen Bereichen, um vor allen Dingen den Albtraum von Ermittlern in den Griff zu bekommen. Das sind ja die Täter, die zu Hause, die alleine sitzen, die sich dort in diesen Gruppen herumtreiben, denen wir aber nicht in den Kopf schauen können, sondern die man da möglicherweise auch durch Einsatz moderner Technik, künstlicher Intelligenz beispielsweise, herausfiltern können. An anderer Stelle bei der Gefahrenabwehr, wir müssen ja nicht nur Strafverfolgung machen, wir müssen ja auch Gefahrenabwehr betreiben, da haben wir in der Diskussion um die Polizeigesetze in den Ländern immer wieder große Widerstände, wenn es darum geht, Telekommunikationsüberwachung beispielsweise bei erkannten Gefährdern, da wissen wir schon sehr wohl, wer das ist und mittlerweile gibt es ja auch bundeseinheitliche Definitionen dafür, bei bekannten Gefährdern die Messenger-Dienste, WhatsApp und alles Mögliche gezielt zu überwachen. Da gibt es immer wieder heftigen Gegenwind, da ist dann von Überwachungsstaat die Rede. Genau da geht es los, wenn wir da die Gefährder nicht in den Blick nehmen, die wir kennen, und deren verdeckte und verschlüsselte Kommunikation auch mit überwachen, dann werden wir an dieser Stelle immer wieder ein Defizit haben.
Frau Mihaljevic, Sie wollen was sagen? Bitte um eine kurze Antwort. Wir haben einen weiteren Hörer in der Leitung.
Da würde ich ganz gerne einen Einwurf machen. Genau darum geht's doch, Herr Wendt. Ja, Sie haben eben die Zahlen genannt. 24.000 Rechtsextremisten, davon 12.000 gewaltbereit. Aber die Anzahl der Gefährder, die von der Polizei als Gefährder eingestuft sind, die bewegen sich im zweistelligen Bereich. Das ist doch eine Diskrepanz, die können Sie niemandem erklären. Und deswegen sage ich ja, Sie kennen die Leute nicht, gegen die Sie vorgehen wollen. Deswegen müssen Sie zwingend wissen, wer das eigentlich ist. Sie müssen in der Analyse besser werden.
Herr Wendt, ich will Ihnen durchaus nochmal das Wort geben.
Aber die Zweistelligen, die wir kennen, da sollten wir auch die verschlüsselte Kommunikation überwachen. Aber wenn wir uns schon einig sind, sind wir schon mal einen gehörigen Schritt weiter.
Sie wissen, dass die Behörden eine dreistellige Summe haben und die muss besser kommuniziert werden.
Und überwacht werden.
Ja, und nicht eine zweistellige. Das wissen Sie.
Ja, ich weiß, dass Bund und Länder gemeinsam rufen dreistellige Zahlen auf und sagen, wir müssen die zur Gefahrenabwehr, falls die sich irgendwo verabreden, das müssen wir vorher wissen. Und die Gefahrenabwehr endet häufig an der verschlüsselten Kommunikation, je nachdem, was die Polizeigesetze hergeben. Aber Sie wissen, dass wir gerade bei der Veränderung der Polizeigesetze immer wieder auf massiven Widerstand stoßen.
Also dann halten wir zumindest so viel fest. Es gibt, das steht fest, wenn ich das so zusammenfassen darf, eine dreistellige Zahl von rechtsextremen Gefährdern. Und die Frage ist nur, in welcher Form wir sie überwachen. Gut, sogar die Zahl ist strittig. Ja. Dann würde ich diesen Teil der Diskussion an dieser Stelle um 10.49 Uhr gerne zumindest kurz unterbrechen und einen weiteren Hörer in die Sendung bitten. Herr Reitz ruft uns an aus Bremen und Herr Reitz wartet schon einige Minuten. Schönen guten Morgen, Herr Reitz.
Guten Morgen an die Runde. Was ich dazu sagen wollte, dass bei der Sendung hört man auch wieder ganz deutlich, dass man suggeriert, dass man was verändern könnte, dass man was verändern würde. Dann, wie Sie schon selber sagten, ist das ja nicht die erste Sendung. Aber ich habe immer das Gefühl, dass es viel schlimmer wird, dass sich das nicht viel ändert. Und in dem Fall, in dem speziellen Fall, war es ja auch wahrscheinlich nachweislich ein Einzeltäter, der sich irgendwo radikalisiert hat. Und man suggeriert es so, als könnte man das irgendwo verhindern. Das Netz wird ja immer viel weiter sein, auch wie die Ermittler. Also ich glaube, das ist ein Irrglauben, dass man das verändern könnte. Klar, es gibt genügend Brandstifter, AfD, Herr Höcke und wie sie alle heißen. Aber für mich wäre viel wichtiger, dass dann die Organe so zu reagieren, wie konnte der sich eine Waffe bauen, 3D-Drucker damit, 5 Kilo Sprengstoff, ist man da nicht auch wachsam geworden? Also, dass man das nicht weiter verhindern kann, der ist sicherlich kein Gefährder in dem Sinne, den konnte man gar nicht erfassen, weil wie viele Millionen Menschen oder wie viele Tausende, ich weiß es nicht, eine Zahl soll man erfassen, aber genau bei dem Punkt war mir das schleierhaft, dass es in Amerika irgendwo passiert, wo die Waffenindustrie einen riesen Lobby hat, da muss man dann leider sagen, wundert mich es nicht, aber in dem Fall wundert mich es schon, dass ich so professionell, leider professionell eine Waffe bauen konnte, rumgeschossen hat. Und man konnte ja sehen, der wollte das medienwirksam reinbringen, der wollte berühmt werden. Der hat den Mann in einen Döner erschossen. Der wusste gar nicht, hätte er selber ein Rechtsradikaler sein können. Ich weiß nicht, wie viel der selber an Döner schon gegessen hat. Es war ihm vollkommen egal, wen er umgebracht hat. Er wollte natürlich medienwirksam in diese Synagoge rein, hat er nicht geschafft. Wenn er noch mehr Leute über den Weg gelaufen werden hätte, egal ob vielleicht Anhänger der AfD oder wie noch mal gewissen, hätte alle umgebracht.
Herr Reitz, die Telefonleitung zu Ihnen ist etwas schlecht. Ich würde Ihnen trotzdem gerne dazu noch eine Frage stellen. Was hätten Sie sich denn gewünscht? Wie wäre man am besten oder wie wäre die Öffentlichkeit am besten mit diesem Fall umgegangen?
Also die Öffentlichkeit wäre am besten damit umgegangen, dass man sicherlich, in welche Richtung meint ihr das jetzt, damit umgegangen?
Welche Reaktionen hätten Sie sich gewünscht, wenn Sie jetzt sagen, das war alles etwas übertrieben?
Nein, ich finde es nicht, dass es übertrieben ist, aber dass wir jetzt suggerieren, dass sie irgendwas wieder mit Prävention verändern können, dass sie die Leute herausfiltern können. Dass sie da was, ich meine, in den letzten Jahren ist es alles schlimmer geworden, die Ansichten über Rechtsradikalismus. Und es zeichnet sich für mich kein roter Faden.
Gut, dann gebe ich das weiter an Herrn Funke.
Ja, Sie haben recht. Wir haben Konsequenzen formuliert bekommen vom Untersuchungsausschuss Bundestag mit Frau Michalitsch, die ganz anders aussehen als das, was wir jetzt beobachten. Das heißt, man hätte viel konsequenter als Sicherheitsbehörden agieren können. Man hätte in der Öffentlichkeit viel konsequenter agieren können. Man hätte auch im Internet eher intervenieren können. Das läuft so ungeheuer langsam. Ja, ich gebe Ihnen ein Beispiel, was positiv ist, weil das ja auch sozusagen die Unterstellung war, es kann sich nichts verändern. Es kann sich was verändern. Ein einziges kleines, aber wichtiges Beispiel. Das sind die beiden Referate für Rechtstheorie der Bundesanwaltschaft. Ich habe mir einen Tag lang im Strafverteidigertag angehört, und zwar sehr glaubwürdig, wie die das machen. Sie machen es anders als bisher. Es gibt sozusagen eine Post-NSU-Überlegung und auch eine Konsequenz. Und das ist so, dass sie selber Ermittlungseinheiten haben in 4 Regionen in Deutschland und dann selbst ermitteln und damit die anderen Sicherheitsbehörden drauf stucken können und sagen können, das habt ihr ja noch nicht richtig mir mitgeteilt. Und dann sind sie unter Druck. Das ist Zivilcourage im Amt. Und das erwarte ich von Seehofer, das erwarte ich von den leitenden Personen in den Verfassungsschutzämtern, da sieht es sehr unterschiedlich aus. Und das warte ich auch von der Polizei in Hessen, die eine Kette an Problemen geschaffen hat. Und das erwarte ich von der Polizei in Sachsen, die ein ungeheures Versagen am 1. September und am 27. August hinter sich hat und zu einem Fanal für Rechtsextremen geführt hat. So, das heißt, man kann immens viel ändern. Und man sieht es an dem Verhalten der Bundesanwaltschaft, die dann auch sehr viel präventiver geradezu Terrorgruppen aushebt. Das war früher kaum denkbar.
Lassen sich denn mit solchen Schritten auch Menschen wie dieser Täter in Halle stoppen? Was wir jetzt wissen, davon ausgehen, dass das war ein Einzeltäter, der für sich selbst gearbeitet hat, der für sich zu Hause Frau Mihalic schüttelt schon den Kopf, aber ich sage es trotzdem mal, der sich selber seine Waffen zu Hause gebaut hat und im Grunde nicht Teil eines Netzwerkes war.
Das wissen wir in diesem Fall nicht, aber selbst Seehofer sagt in den jüngsten Stellungnahmen, das war kein Einzeltäter, sondern einer, der die Tat allein ausgeführt hat, was auf sozusagen Netzwerke und das geistige Klima verweist. Und auch daraufhin wurde er befragt und hat dann wenigstens angedeutet, dass er geistige Klimaverschmutzer auch in der AfD sieht.
Frau Mihalic.
Ja. Also das ist in der Tat ein wichtiger Unterschied, ob jemand die Tat alleine begangen hat, also im strafrechtlichen Sinne, oder ob es im strafrechtlichen Sinne noch weitere Beteiligte gegeben hat, oder ob er darüber hinaus eingebunden war in ein rechtsterroristisches Netzwerk. Und deswegen, wenn immer die Rede davon ist, es war ein Einzeltäter und das war irgendwie so ein verwirrter Irrer, ja, der das alles irgendwie alleine geplant und ausgeführt hat. Also dieser verengte Blick, der ja auch sehr, sehr schnell geäußert wurde nach der Tat von Halle und auch nach dem Mord an Walter Lübcke und auch das NSU-Trio hat ja angeblich ganz allein und isoliert gehandelt. Dieser verengte Blick spiegelt sich ja auch in der Sichtweise von Herrn Wendt, wenn er sagt, ja, man muss die einzelnen Gefährder irgendwie jetzt besser überwachen. Ich halte diese Annahme für falsch. Also auch wenn man sich den Attentäter von Halle mal anschaut, er ist finanziell unterstützt worden, das wissen wir inzwischen. Er hat in einschlägigen Foren im Netz hat er gechattet und über seine Tat philosophiert. Er hat sich die Waffenteile ja auch beschaffen können. Die müssen ja auch irgendwo hergekommen sein. Das heißt, er muss ja geradezu eingebunden sein in ein größeres extremistisches Netzwerk, was ihn halt eben auch in Vorbereitung seiner Tat Hilfe geleistet hat. Ob das jetzt strafrechtlich so ist, das will ich jetzt gar nicht bewerten. Aber es war, man muss diese Tat einfach in einen größeren Kontext stellen. Und das muss man mit allen Taten machen. Denn nur dann sieht man tatsächlich auch Zusammenhänge, die lassen sich sogar bei dem Attentäter von Christchurch finden, ja, der auch Bezüge nach Deutschland hatte. Also das lässt sich im Prinzip auf jede Tat anwenden. Und einen wichtigen Punkt hat Herr Reitz aber noch angesprochen, auf den ich gerne kurz eingehen würde. Und das ist die Frage der Waffen. Ja, also wir haben nicht nur ein Problem mit illegalen Waffen oder illegal beschafften Waffenteilen, sondern der mutmaßliche Mörder von Walter Lübcke war zum Beispiel auch ein Legalwaffenbesitzer. Also auch da ist eine Menge Luft nach oben, wie wir das Waffenrecht so verschärfen können, dass eben Extremisten keinen Zugang zu legalen Waffen bekommen.
Gut, dann mit der Frage der Einzeltäter, das würde ich dann doch gerne nochmal an Herrn Wendt auch weitergeben. Sind wir da manchmal etwas zu vorschnell mit dieser Analyse Einzeltäter?
Naja, man muss das eine tun, ohne das andere zu lassen. Und insofern hat Frau Mihalic mich vielleicht missverstanden. Natürlich muss man den gesamten Resonanzraum einer Täterschaft und eines Täters betrachten. Aber das schließt nicht aus, dass wir Einzelne bei ihren Tatvorbereitungen schon im Blick haben und rechtzeitig stoppen können. Und deshalb gehört das eine mit dem anderen zusammen. Natürlich auch der Gesamtzusammenhang betrachtet, aber die einzelnen Täter nicht aus dem Blick zu verlieren, die einzelnen Gefährder. Und wenn man von Waffenbeschaffung und von Netzwerk spricht, dann sind es genau diese Chatrooms, die den Sicherheitsbehörden aufgrund gesetzlicher Vorschriften verborgen bleiben. Das ist nun mal der Punkt und das ist die Konsequenz aus Politik. Ich will aber noch einen Satz sagen, weil die Frage gestellt wurde von Ihrem Anrufer auch, wie man denn einen solchen Täter denn tatsächlich in der letzten Phase des Vorgehens stoppen kann. Das heißt, der ist jetzt an der Synagoge. Wir haben ihn halt nicht vorher entdecken können und ihn rechtzeitig stoppen können. Der ist jetzt nun einmal da. Dann sind die Schutzmaßnahmen erforderlich für die Polizeibehörden vor Ort dringend notwendig. Sowohl technische, beispielsweise eine moderne Videoüberwachung, die auch immer wieder erschwert wird. Und dann sind natürlich die personellen Möglichkeiten da. Und wenn sie nicht da sind, wie in einer Stadt wie in Halle beispielsweise, eine Stadt mit knapp 240.000 Menschen, da sind früher 20 Streifenwagen unterwegs gewesen, jetzt sind da noch 8, davon sind 6 manchmal nur besetzt, dann schränkt das natürlich die Möglichkeiten der Polizei massiv ein, ständig bei gefährdeten Objekten präsent zu sein. Das ist in Berlin glücklicherweise besser. Und da wurde ja auch ein Terroranschlag vor gar nicht allzu langer Zeit durch Kräfte des Zentralen Objektschutzdienstes wirksam verhindert.
Sie können uns weiterhin anrufen auf der kostenfreien Rufnummer 00800 4464 4464. Noch einmal, das ist die 00800 4464 4464. Oder schreiben Sie eine E-Mail an kontrovers@deutschlandfunk.de. Und da haben wir im Laufe der Sendung noch mal einiges an E-Mails erhalten. Unter anderem schreibt uns Rita Lothrop. Es empört mich derzeit oft, dass so getan wird, als ob rechter Terror neu wäre. In den 70er, 80er Jahren waren wir schon einmal aufgewacht, um dann das Thema wieder in der Versenkung verschwinden zu lassen, bis hin zu Kürzungen von Geldern an Projekte, die wach geblieben sind, bis zum NSU-Prozess. Ein Politiker musste erst sein Leben lassen. Was war mit all den vorherigen Vorkommnissen, wo viele damit alleingelassen wurden? Wieso bleibt meistens unerwähnt, dass auch ein Flüchtling rund um Mord an Lübcke lebensgefährlich verletzt wurde? Überhaupt die vielen Drohungen und Angriffe auf Flüchtlinge, auch Rechtsterror. Und Harry Niebuhr schreibt uns, gegen Einzeltäter, zumal sich vor dem heimischen Computer selbst Radikalisierende, dürfte kaum ein Kraut gewachsen sein, wenn man nicht eine Vollüberwachung jedes Bürgers, sei es im Netz, sei es in der analogen Welt will. Wir werden uns die Frage stellen und sie zeitnah beantworten müssen, welcher Wert den Vorrang haben soll, Freiheit oder Sicherheit. Und dann haben wir diese E-Mail von Kai Dirk Kattner. Seit Gründung der BRD wurde mit dem Nationalsozialismus nicht konsequent aufgeräumt, so auch in der DDR. Es wurde seit Jahrzehnten geschlafen, vertuscht und nichts getan. Nennen wir das Kind endlich beim Namen und tu nicht so, als wenn es sich um eine akute Erscheinung handelt. Noch einmal, es wurde geschlafen und weggeschaut. Und wir haben noch einen weiteren Anrufer, der seine Meinung, seine Fragen gerne weiterleiten möchte. Kemal Özügün, ich hoffe, ich spreche das richtig an, ruft uns an, aus Erlangen. Schönen guten Morgen.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen allerseits.
Herr Özügün, was ist Ihr Punkt?
Ich habe meinen Namen richtig ausgesprochen. Gut. Und das sagt auch gleich, dass ich ein, ich komme ursprünglich aus der Türkei. Und Sie haben vorhin auch Neuseeland erwähnt, ganz kurz, was da passiert ist. Was ich erwähnen und was ich sehr, sehr lobenswert finde, was da passiert ist, ist, dass die Ministerpräsidenten von Neuseeland nach diesem Tat, nach diesem schrecklichen Tat, ins Parlament gegangen ist und das Parlament mit Salam Aleikum begrüßt hat. Und dann hat sie noch etwas gesagt, und zwar, sie sind wir. Und diese geringe Anzahl von Moslems, die in Neuseeland leben, sind unsere Mitbürger. Ich hätte mir auch gewünscht, in Deutschland diese Klarheit. Stattdessen wird hier diskutiert, gehört Islam zu Deutschland oder nicht, dieses Geschwätz da ewig lang, ist das ein Teil von uns oder nicht und so weiter. Das ist sehr, sehr bedauerlich für Menschen, die Migranten vor allem, die hier leben, Moslems, dass da von Politikern nicht diese Klarheit, diese Deutlichkeit und den Mut vor allem, ich glaube, das ist im Endeffekt auch eine Frage des Mutes, was diese Ministerpräsidentin da von Neuseeland auch ganz deutlich gemacht hat und auch wirklich lobenswert ist. Der zweite Punkt, worauf ich hinaus wollte, ist, weil der Herr Wendt vorhin gesagt hat, nach NSU hat sich viel verändert. Wenn Sie die Statistiken der Regierung anschauen, wie viele Menschen seit 1990 von rechten Terror getötet worden sind, dann haben Sie eine Zahl von 83. Wenn Sie bei anderen Organisationen, wie die auch in diesem Bereich forschen, wie Amadeo-Antonio-Stiftung nachschauen, dann kommen Sie auf die Zahl 192. Was ist da? Das ist ein ziemlich deutlicher Unterschied. Das heißt, das rechte Terror wurde lange Zeit klein gehalten in Deutschland, auch von der Regierung, auch von der Polizei. Und das muss aufhören, das muss ganz deutlich werden. Und da hat sich auch leider bedauerlicherweise nach NSU auch nicht viel verändert. Wenn ich vor kurzem wieder gelesen habe, dass in Magdeburg eine syrische Familie, ein Brandanschlag verübt wurde und die Polizei ermittelt gar nicht in den rechten Kreisen. Das kann nicht wahr sein. Also nach all dem, was wir erlebt haben, ist weiterhin, wenn man so will, auf dem rechten Auge Blindheit von staatlichen Behörden und Institutionen. Und ich erwarte als Migrant von einem Rechtsstaat wie Deutschland, dass er mich auch beschützt und ich werde nicht beschützt. Das hat NSU gezeigt, dass die staatlichen Stellen scheinbar da nicht mit der Sorgfalt umgehen, wie es eigentlich sein sollte.
Mhm. Herr Özügün, das ist ja ein Vorwurf, der immer wieder laut wird, den Sie jetzt da wiederholen. Staatliche
das
Behörden
ist kein Vorwurf,
auf dem,
das ist ja die
auf dem eine Kritik auf dem rechten Auge blind. Ich will das hier gerne gleich auch in die Diskussion einbringen. Meine Frage wäre nur an Sie: Wo sehen Sie dafür die Gründe? Wieso ist das so? Wieso sollen staatliche Behörden auf dem rechten Auge blind sein?
Also wenn Sie die Gründe suchen, dann müssen Sie jetzt mal sehen, zum Beispiel, wie Verfassungsschutz entstanden ist, die Geschichte von Verfassungsschutz. Ich will jetzt da nicht so weit hinausgehen, aber das waren ja eigentlich eine Nachfolgeorganisation im Endeffekt von Nationalsozialisten. Viele Leute, die dann da tätig waren, haben das weiterhin geführt und diese Gedanken sind eigentlich einfach fortgesetzt worden. Das ist ja in der Justiz das Gleiche auch größtenteils. Dass viele Leute, die nach 45 auch in diesen Institutionen einfach weiter gewirkt haben, weil keine anderen Leute da waren, das teilweise auch. Und das ist geblieben. Und dieser Gedankengut ist bis heute ohne weiteres in vielen deutschen Institutionen, staatlichen Institutionen vorhanden. Und darunter habe ich zum Beispiel als Bürger zu leiden, wenn ich da mit diesen Leuten zu tun habe.
Dann vielen Dank erstmal bis hierher, Herr Özegün. Frau Mihalic, ist der Vorwurf berechtigt? Rechtes Auge blind.
Also so würde ich es nicht formulieren, weil ich schon auch als ehemaliges Mitglied im NSU-Untersuchungsausschuss eine Wahrnehmung getroffen habe, dass es bei den einzelnen Beamtinnen und Beamten doch schon so etwas gab wie ein ja Bemühen, das Richtige zu tun, ja, aber teilweise das Offensichtliche nicht sehen zu können. Und das hat auch etwas mit den Strukturen innerhalb dieser Behörden zu tun, auf die wir auch sehr, sehr lange schon hingewiesen haben, insbesondere bei den Verfassungsschutzbehörden beispielsweise. Da hat es natürlich nach 9/11 2001 ja auch eine völlig andere Prioritätensetzung gegeben. Viel Personal, viel Ausstattung ist natürlich alles sozusagen in den Bereich islamistischer Terrorismus geflossen, was nicht falsch ist. Ja, auch da gibt es ja zweifellos eine nach wie vor hohe Bedrohung. Aber das NSU-Debakel hat ja nicht dazu geführt, dass man zum Beispiel die Strukturen wesentlich umgebaut hätte, insbesondere in den Verfassungsschutzbehörden. Das habe ich die Bundesregierung auch mal gefragt, wie das denn eigentlich genau war nach 9/11. Ja, da sind zum Beispiel viele Islamwissenschaftlerinnen, Islamwissenschaftler sind da auch rekrutiert worden. Da ist viel auf wissenschaftliche Expertise zurückgegriffen worden. Und nach NSU hat man bestimmte Abteilungen personell etwas aufgestockt, aber nicht wesentlich mit neuer oder anderer Expertise ausgestattet. Und das führt uns natürlich jetzt in die Situation, die wir heute haben, dass sogar der neue Verfassungsschutzpräsident Herr Haldenwang selbst sagt, ja, dass wir sozusagen die Lage im Bereich Rechtsterrorismus eigentlich noch nicht im Griff haben. Und er auch selber in seiner Behörde bestrebt ist, da jetzt Veränderungen vorzunehmen, um halt eben diese klaffende Lücke irgendwie schließen zu können, um dieses Analysedefizit zu beheben, was ich ihm hoch anrechne. Aber wenn er als Behördenleiter das sozusagen auch schon konstatiert, dass im Bereich Rechtsterrorismus auf Seiten des Verfassungsschützers einfach nicht genug getan worden ist und dass da wesentliche Dinge liegen geblieben sind, dann ist das natürlich ein schwerwiegender Befund, über den wir auch dringend reden müssen, wie es eigentlich dazu kommen konnte, dass das so vernachlässigt worden ist.
Ich schätze mal, da fragen sich jetzt sehr viele Leute, wieso kommt diese Erkenntnis erst jetzt? Wir sehen das doch seit Jahren.
Ja, natürlich sehen wir das seit Jahren und wir weisen zum Beispiel als Opposition, als Grüne zum Beispiel ja auch oder auch mit anderen Parteien seit Jahren darauf hin, dass es das gibt. Ich weiß nicht, wie viele Anfragen ich im Innenausschuss zum Beispiel gestellt habe, was das Phänomen der Reichsbürger betrifft. Ja, da sind wir lange Zeit belächelt worden, dass das alles irgendwelche Spinner sind, ja, die man nicht ernst nehmen muss, bis zu dem Tag, als ein Reichsbürger einen Polizisten erschossen hat, als man versucht hat, diesen Reichsbürger zu entwaffnen. In Georgsmünd war das. Und da fing man erst an, dieses Phänomen ernst zu nehmen. Und da fing man erst an, diese Szene zu beobachten. Das heißt, andere, also außerhalb der Sicherheitsbehörden, außerhalb des Verfassungsschutzes, sind die Menschen häufig besser informiert, als es die Sicherheitsbehörden sind. Also ob das jetzt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind oder Journalisten, die in diesem Bereich recherchieren oder auch zivilgesellschaftliche Akteure, die sich in der rechten Szene auch gut auskennen, sozusagen wissen, wo der Feind steht, die kennen die Zusammenhänge häufig viel, viel besser und viel, viel klarer und sind deswegen auch imstande, genauer hinzuschauen, übrigens ganz ohne Überwachungsbefugnisse. Und das haben wir halt eben auf Seiten des Verfassungsschutzes oder auf denen, deren Job das eigentlich wäre, leider nicht.
Herr Wendt, was sagen Sie dazu?
Und ich sage dazu, dass Frau Mihalic insofern recht hat, als die Opposition, insbesondere auch die Grünen, immer nachgefragt haben, wie es denn damit geht, wie es denn damit ausschaut. Und in einer der Antworten der Bundesregierung, des Bundesinnenministers aus 2014 beispielsweise, steht knochentrocken drin, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz 91 Planstellen beantragt hatte, ausdrücklich für die Abteilung Rechtsextremismus und Terrorismus, die allesamt, und zwar zu 100% vom Haushalts- und Finanzausschuss des Bundestages abgelehnt wurden. Und so geht das immer munter weiter. Und jetzt erst, seit jüngster Zeit, gibt es ja eine Kehrtwende, dass die Bundessicherheitsbehörden tatsächlich mit Personal auch aufgestockt werden. Denn das ist wie mit den Schutzmaßnahmen an den einzelnen Einrichtungen. Man kann immer nur Leute einsetzen, die auch vorhanden sind. Und ob die vorhanden sind, das entscheidet zunächst einmal die Politik mit ihrer Haushaltsgesetzgebung. Da nutzt es wenig, wenn die deutsche Polizeigewerkschaft und die Innenpolitiker aus Opposition oder aus Regierung sich einig sind, wenn die Haushaltspolitiker da reingrätschen und das einfach nicht zulassen.
Da muss ich mal ganz kurz eine kleine Korrektur machen, Herr Wendt. Das finde ich erstaunlich, was Sie wissen. Ja, weil uns als einfache Bundestagsabgeordnete nicht bekannt ist, wenn das Bundesamt für Verfassungsschutz neue Stellen bekommt, in welche Abteilungen die ganz konkret fließen. Das ist nämlich eine geheime Information. Das heißt, wir erfahren immer nur, das Bundesamt für Verfassungsschutz soll eine gewisse Anzahl an Stellen bekommen. Verteilt werden die dann intern. Davon erhalten wir keine Kenntnis. Wir haben, also meine Kenntnis habe ich jetzt eigentlich auch nur aus direkten Gesprächen, weil uns das halt eben insgesamt irgendwann mal so mitgeteilt worden ist, welche Abteilung mal wie aufgestockt worden ist.
Aber meine
die konkrete Stellenzuweisung, das ist ja auch eine Kritik, die wir als Bundestagsabgeordnete haben, dass wir gar nicht in Gänze wissen, wie eigentlich die Mittel beim Verfassungsschutz verteilt werden. Und da brauchen wir dringend mehr Transparenz, um das auch politisch entscheiden zu können.
Ich werde gerne einen Beitrag leisten. 91 Planstellen, ausdrücklich für den Bereich Rechtsextremismus, steht drin in der Antwort des Bundesinnenministeriums auf die Frage, welche Entwicklungen es nach dem NSU-Komplex im Bundesamt für Verfassungsschutz gegeben hat. Diese Stellen sind im Haushaltsfinanzausschuss des Bundestages abgelehnt worden. Nachzulesen in dieser Antwort, übrigens steht es im Internet.
Gut, Herr Wendt, jetzt ist natürlich die Personalausstattung und die Haushaltslage das eine. Herr Özegun hat da diese Kritik wiederholt und da steht er nicht alleine mit, kann man sich ja ganz offen sagen. Ich muss sagen, ich höre das bei meinen Interviews, die ich führe, auch sehr häufig, auch noch in Vor- oder Nachgesprächen, der Vorwurf, die deutsche Polizei, die deutschen Sicherheitsbehörden auf dem rechten Auge komplett blind. Was sagen Sie dazu?
Also ich fand die Aussage von Frau Mihalic dann doch eher zielführend, denn es geht ja nicht um die Bereitschaft der einzelnen Kolleginnen und Kollegen. Wissen Sie, ich kenne überhaupt niemanden aus dem Polizeibereich, der solche Vorgänge nicht widerlich findet. Im Übrigen auch widerlich findet, beispielsweise, was Herr Höcke manchmal so von sich gibt. Da sind wir uns doch völlig einig. Aber es gibt natürlich, was die Möglichkeiten der Polizei angeht, immer wieder Grenzen. Und die beklagen wir selber. Und Sie haben ja danach gefragt, was kann man eigentlich tun, um dann, wenn die Täter, die Einzelnen oder die Gruppen nicht erkannt worden sind, um dann vor Ort Präsenz zu zeigen. Da ist in der Tat noch viel Luft nach oben. Schauen Sie, die Berliner Polizei unterhält einen eigenen zentralen Objektschutzdienst, der gefährdete Objekte auch und gerade Synagogen, andere jüdische Einrichtungen rund um die Uhr schützt. Und diesen Schutzstandard, den wünschte ich mir auch und gerade für jüdische Einrichtungen überall in Deutschland auf demselben Niveau. Es kann doch nicht sein, dass es gerade von der Haushaltslage eines einzelnen Bundeslandes abhängt, ob eine jüdische Gemeinde so oder so einen Schutzstandard hat. Das muss doch bundeseinheitlich vernünftig geregelt werden und dann aber auch unterlegt werden. Wir haben erst vor anderthalb Wochen erlebt, dass dieser zentrale Objektschutzdienst einen Terroranschlag hat verhindern können. Gut, der ist dann später von der Justiz als versuchter Hausfriedensbruch bewertet worden. Das finde ich auch ein seltsames Signal.
Herr Funke.
Also da lässt sich einiges ergänzen. Mitte des letzten Jahrzehnts informiert mich ein Abteilungsleiter des BKA, dass er über Jahre seine Kollegen gewarnt hat, und gebeten hat, doch mal nach rechts zu gucken. Während der gesamten NSU-Mordserie ist das nicht geschehen. Es ist für mich ein ungeheuerlicher Tatbestand. Und das geht durch alle Sicherheitsbehörden durch. Das heißt, es gibt so etwas wie, wir machen uns da blind. Die Kehrseite ist, man wusste zugleich, gerade auch im Verfassungsschutz, sehr viel. Das heißt, man ist in einem gewissen Sinn auf dem rechten Auge sehend, tut aber nicht das Angemessene. Wie gesagt, das ist der Stand dieser ganzen Untersuchungsausschüsse und meiner Rolle darin. Ich bin jetzt dafür, als Konsequenz, das, was Frau Mihalic auch angesprochen hat, dass diese Sicherheitsbehörden optimal und transparent von den zuständigen parlamentarischen Gremien endlich kontrolliert werden.
und sozusagen in die öffentliche Diskussion gezogen werden. Da bleibt viel, was geheim bleiben muss, übrig. Vielleicht eine Ergänzung. Sie sagen, die Demokratieförderung wird doch wieder, also die zivilgesellschaftliche, ganz wichtige vor Ort Bearbeitung von rechtsextremen Gesinnung wird doch wieder stärker unterstützt. Dazu gehört Exit, das Konzept von Bernd Wagner und anderen, Rechtsextreme aus der Szene zu holen. Ungeheuer erfolgreich, sehr eigen, und das gehört unterstützt, und ich hoffe, dass das doch noch geschieht. Und ein letztes, weil Frau Nöth vorhin noch eine Antwort braucht. Neben der wunderbaren Analyse, die im Grunde die Sendung strukturiert, von Herrn Kretschmann.
Das war die E-Mail von Ulrike Nöth. Ich kann sie noch mal gerade vorlesen. Solange die kleinen Kinder auf dem Schulhof als Schimpfwort "Du Jude" schreien, läuft doch etwas schief, hat sie uns geschrieben. Ja, Herr Funke, bitte.
Und das ist das Problem, und das ist eine Frage der Zivilgesellschaft, das ist eine Frage der Lehrer, auch der Mitschüler und der Sozialpädagogen. Dass es das vor Ort in Schmölln oder Oranienburg stärker geschehen kann, aber inzwischen angegangen wird, Mobbing zu verhindern. Der erste Schritt zur Abwertung der anderen heißt Mobbing. Und der ist sehr verbreitet. Und umgekehrt, wenn Bildung nicht nur Wissen ist, historisches Wissen, sondern die Menschen auch in den Familien, aber dann vor allem in Schulen mitgenommen werden, und zugewandt behandelt werden, Anführungsstrichen, also Herzensbildung und nicht nur Bildung passiert, dann schwindet die Bereitschaft, ethnozentrisch zu sein, Jude zu rufen, auf andere herabzuschauen. Das ist ein wunderbares Ergebnis einer Studie zur demokratischen Erziehung. Das ist die Konsequenz.
Ganz kurz dazu, zu dieser E-Mail, weil ich schätze mal, da haben viele Leute aufgehorcht. Sie beschäftigen sich ja, Herr Funke, mit solchen Phänomenen häufiger und auch schon seit sehr langer Zeit. Ist das tatsächlich noch ein Vorgang, den wir auf deutschen Schulhöfen häufig sehen? Schimpfwort, du Jude.
Ja, auch gegenüber antisemitisch gegenüber jüdischen Mitschülerinnen und Mitschülern in Berlin. Da, wo der Druck besonders groß, auch der soziale Druck, passiert das, also in Brennpunkten etwa, ich weiß das aus Teilen von Thüringen, wo ich eine Studie gemacht habe, da ist das sehr verbreitet, und da braucht es gute Lehrer, da braucht es mehr Lehrer, da braucht es mehr Sozialpädagoginnen und gute Jugendfreizeitangebote, um sozusagen diese Abwertungsspirale, die dann zu Aggression und letztlich auch zu Taten führt, abzubauen.
Wir haben es 11:57 und ich würde jetzt kurz vor der Sendung noch gerne Herrn Thomas Pfort in die Sendung bitten. Er ruft uns an aus Dortmund. Schönen guten Morgen, Herr Pfort.
Guten Morgen. Können Sie mich akustisch gut verstehen?
Ja. Wir können Sie verstehen, ja.
Wunderbar.
Ja, was ist Ihr Punkt?
Ich bin schwarzer Deutsch, also ich habe einen schwarzen Vater, eine weiße Mutter, gebürtiger Dortmunder und so weiter. Also original Deutsch. Deutsch, ich kann gar keiner mehr sein. Aber aufgrund meiner phänotypischen Erscheinung und meiner Hautfarbe natürlich die eine oder andere Auseinandersetzung in meinem Leben gehabt, die ich als rassistisch definieren würde. Den Antisemitismus, das erschreckt mich zutiefst, dass ich eine weiße deutsche jüdische Identität handelt, die optisch, wenn sie nicht irgendwie streng orthodox oder sonst was sind, in einer extremen Gefährdung ausgesetzt sind. Dass es also nicht darauf ankommt, ob ich jetzt braune Hautfarbe habe oder sonst was, sondern auch Menschen, die klassifiziert werden als Deutsche, die man irgendwie nicht leiden kann oder die man diskriminieren.
Ja, Herr Pfort, entschuldigen Sie, Herr Pfort, wenn ich Sie da unterbreche. Die Leitung ist tatsächlich sehr schlecht. Vielleicht könnten Sie uns einfach kurz, ich glaube, wir haben verstanden, was Sie schildern. Sie rufen an als Deutscher mit schwarzer Hautfarbe. Stellen Sie bitte kurz Ihre Frage, weil die Leitung ist wirklich sehr, sehr schlecht.
Ja, und jetzt? Was machen wir jetzt?
Herr Pfort, haben Sie eine Frage, die Sie in die Runde stellen möchten? Dann würde ich Sie bitten,
Die Frage ist für mich existenziell wichtig. Warum verweigern wir uns nach wie vor anzuerkennen, dass Rassismus ein konstituierendes Element ist, als Antisemitismus, Sexismus, Homophobie ein konstituierendes Element der Mehrheitsgesellschaft der weißen deutschen Kultur ist?
Mhm. Gut, das ist natürlich eine sehr provokante Frage, gebe ich aber gerne direkt weiter an Herrn Funke. Bitte.
die Studien von in Bielefeld von Heidmeier und nun von Zick und Köpper und anderen beschreiben eine gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, die das alles zusammenzieht. Und deswegen ist es so ein tolles Konzept. Und da haben wir nicht Mehrheiten. Da widerspreche ich dem Zuhörer. Aber da haben wir beträchtliche Minderheiten, die sich aufschaukeln lassen durch rechtsextreme und rechtspopulistische Organisationen und Ressentiments von deren Seite. Und dann ist es in der Tat so, dass rassistische und antisemitische und gegen Wohnungslose gerichtete Einstellung und drunterliegend immer sind dann die Juden, die wirklich Schuldigen, sehr verbreitet haben. Und dass es Teile unserer Bevölkerung tatsächlich konstituiert, aber in unterschiedlicher Intensität. Das heißt, wir können daran, wenn wir tatsächlich Demokratieförderung, wenn wir Zivilgesellschaft machen, wenn die Öffentlichkeit klare Kante gegen rechte Hetze betreibt und Seehofer nicht einmal sagt, die Migration ist die Mutter aller Probleme und nun doch etwas dagegen tut, sondern das viel konsequenter tut und man sehr viel konsequenter gegenüber den Rassisten in der AfD vorgeht.
Frau Mihalic, Herr Pforr fragt jetzt, warum wir uns weigern oder warum sich Deutschland weigert, das anzuerkennen. Was wäre da Ihre Antwort?
Also ich möchte in Ergänzung zu Herrn Funke sagen, dass es in dem Zusammenhang natürlich wahnsinnig wichtig ist, eben die Demokratiebildung weiter zu stärken und zu fördern, ja, und auch wirklich verlässlich auszustatten und auch zivilgesellschaftliche Akteure, die sich eben diesem Rassismus, der in der Gesellschaft tatsächlich sehr, sehr weit verbreitet ist, wirklich aktiv entgegenstellen und dass diese Organisationen nicht noch zusätzlich kriminalisiert werden. Das ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Und sie verdienen natürlich auch die politische Unterstützung. Da gehen wir natürlich auch als Politik in der Art, wie wir Debatten führen, ja, natürlich auch mit gutem oder auch mit schlechtem Beispiel voran. Also auch unsere sprachliche Auseinandersetzung im Parlament ist da wesentlich und kann auch prägend für eine Gesellschaft sein. Und in dem Bewusstsein, dass es eben weit verbreitet in der Gesellschaft ist, finde ich, in diesem Bewusstsein müssen wir unsere Politik ganz konsequent in Richtung mehr Demokratie ausrichten.
Sie sagen jetzt weit verbreitet. Herr Pforr hat das Wort gebraucht, konstituierend. Also ich übersetze das mal frei, sozusagen ein wesentlicher Bestandteil unserer Gesellschaft.
Bitte, konstituierend ist falsch. Wir haben seit 1949 in Wellen diese Auseinandersetzung um die rassistische Erbschaft, antisemitische Erbschaft des Nationalsozialismus gehabt und sind erst in den 80er Jahren wirklich zu Durchbrüchen gekommen, der Anerkennung der Verbrechen des Nationalsozialismus, der Auseinandersetzung mit Rassismus und Antisemitismus. Aber es ist nicht konstituierend. Konstituierend ist in diesem großen Wort die Konstitution, das Grundgesetz, die Menschenwürde, der Anspruch darauf, dass jeder gleich sei, der ist nicht umgesetzt, aber es konstituiert nicht die Mehrheit oder erst recht unsere Gesellschaft insgesamt, dass wir rassistisch sind.
Herr Wendt, wie weit verbreitet sind Antisemitismus und Rassismus bei uns?
Leider viel zu weit verbreitet, übrigens nicht nur von der rechten Szene, auch das wissen wir ja. Und deshalb muss es Staatsräson bleiben, beispielsweise im Antisemitismus überall entgegenzutreten, wo er auftritt und von wem auch immer er ausgeübt wird. Und ich glaube auch, dass wir da noch viel Luft nach oben haben. Im Übrigen nicht nur, was die zivilgesellschaftlichen Akteure angeht. Ich will das, was Herr Funke gesagt hat, dann doch noch einmal bekräftigen. Wir haben schon auch noch einen Staat und staatliche Institutionen, Schulen, Kindertagesstätten, Schulen, die teilweise verkommen, wo Lehrerinnen und Lehrer kämpfen müssen um jede Planstelle und jede Unterstützung. Das heißt, der Staat muss sich auch wieder stark machen. Er muss nicht nur die Zivilgesellschaft stark machen.
Herr Wendt, dann hatten Sie in dieser Diskussion das letzte Wort. Rainer Wendt, der Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft. Ich danke außerdem Irene Mihalic, der innenpolitischen Sprecherin der Grünen und dem Extremismus- und Antisemitismusforscher Hajo Funke. Vielen Dank, dass Sie heute Morgen hier mit dabei waren in Kontrovers. Vielen Dank auch an allen E-Mail-Schreibern, allen, die uns angerufen haben, alle, die vielleicht nicht durchgekommen sind in der Leitung und trotzdem ihre Meinung sagen wollten. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Ihnen noch einen schönen Tag. Hier am Mikrofon war Tobias Armbruster. Machen Sie es gut.